Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Wir wollen uns heute mit einem Thema befassen, was uns eigentlich schon sehr lange beschäftigt. Dabei geht es um die Zukunft der Psychotherapie. Es gibt aktuell tiefgreifende politische Veränderungen, die den Beruf des Psychotherapeuten prägen werden, vor allem aber auch Einfluss darauf haben werden, was Menschen in Zukunft erwartet, die eine Psychotherapie aufsuchen. Wir wollen uns in dieser Folge damit beschäftigen, was genau geplant ist, was es für Folgen für uns letztlich alle haben wird oder alle, die zumindest in diesem Gesundheitssystem, sei es arbeiten, sei es Hilfe suchen, und warum das System Psychotherapie, wie wir es kennen, in unseren Augen gefährdet ist.
Wir werden zu dieser Folge auch eine Vertiefung auf Patreon anbieten, wo wir gerne mit euch ins Gespräch kommen, eure Fragen beantworten oder gerne eure Kommentare und Gedanken aufnehmen würden. Wer sich dafür interessiert, kann in den Shownotes gerne unseren Link finden und dort gerne Fragen, Kommentare, Anmerkungen schreiben. Psychotherapie und wie wir psychisches Leiden verstehen, ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft, und wir wollen uns auch mit dieser gesellschaftlichen Dimension befassen. Also, was sagt die Art und Weise, wie wir mit psychischem Leiden umgehen, über uns als Gesellschaft aus? Man kann in der Geschichte der Psychotherapie sehen, dass die therapeutischen Techniken und Denkweisen eigentlich immer korrespondiert haben mit bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen. Also in einer Gesellschaft, die sehr religiös geprägt ist, hat psychisches Leiden auch immer eine spirituelle Dimension und muss auch auf dieser spirituellen Ebene adressiert werden. In unserer Gesellschaft, die sehr durch ökonomische Effizienz und Leistung geprägt ist, erscheinen psychische Erkrankungen vor allem als Funktionsstörungen. Die Psyche ist hier als ein Apparat gedacht, der bestimmte Aufgaben erfüllen soll, und eine psychische Störung zu haben bedeutet, dass dieser Apparat auf irgendeiner Ebene nicht mehr richtig funktioniert. Falsche Gedanken, falsche Verbindungen zwischen Gedanken und Gefühlen. Und Psychotherapie hat die Aufgabe, möglichst schnell und effizient diese Störungen wieder zu korrigieren, damit die Funktion wieder ausgeübt werden kann. Deshalb gibt es, und das werden wir am Beispiel Großbritanniens etwas genauer uns ansehen, eine enge Verbindung zwischen Arbeitsmarktpolitik und Psychotherapie. Also Psychotherapie als eine Methode zur Wiederherstellung der Arbeitskraft.
Es geht aber in dieser Folge, und das wäre uns wirklich wichtig, um auch vielleicht Leute mitzunehmen, die im ersten Moment denken, oh, das hört sich jetzt vielleicht sehr politisch alles an. Das interessiert mich vielleicht gar nicht so. Es geht uns nicht nur um die politische Dimension. Es geht in dieser Folge auch explizit darum, wie wir uns selbst verstehen. Wie uns andere verstehen und uns deuten, hat einen wesentlichen Einfluss und eine Wirkung auf uns, wie wir uns selber verstehen. Wenn wir uns also zum Beispiel als jemanden verstehen, der eine psychische Erkrankung hat, weil im Denken oder in der Emotionalität etwas gestört, etwas dysfunktional ist, interpretieren wir uns anders, als wenn wir es zum Beispiel in einem gesellschaftlichen, biografischen oder existenziellen Kontext verstehen.
Also das Symptom hat etwas mit meiner Geschichte und mit der Welt, in der ich lebe, zu tun, wäre eine ganz andere Botschaft, als das Symptom ist so eine Art störender Husten, der aus irgendwelchen Gründen aufgetreten ist und den ich jetzt möglichst rasch beseitigen muss.
Bevor wir uns dieser Dimension widmen, kommen wir aber vielleicht erstmal zu den Fakten. Wir greifen zwei Bereiche heraus, auf denen wesentliche Veränderungen stattfinden. Das ist einmal der Bereich, wie man Psychotherapeut wird, und dann, wie Betroffene Zugang zu Psychotherapie bekommen und welche Art von Psychotherapie es dann auch ist. Vielleicht kannst du, Jakob, mal erklären, wie wird man Psychotherapeut, welche Veränderungen gibt es und warum ist das so relevant?
Vielleicht ist es erstmal sinnvoll zu erklären, wie der bisherige Weg oder der alte Weg zum Beruf des Psychotherapeuten war, weil man dann nochmal die Veränderungen etwas deutlicher sehen kann. Es war bislang so, dass man entweder als studierter Mediziner oder als studierte Psychologin nach dem Abschluss des Studiums ein Ausbildungsinstitut für Psychotherapie aufgesucht hat. Zudem in bestimmten Bereichen für Kinderpsychotherapie haben auch Pädagoginnen einen Zugang zu diesem Beruf gehabt. Also nehmen wir mal den häufigsten Fall, es handelt sich um eine Psychologin, die hat ihr Studium gemacht, dann meldet sie sich an einem Ausbildungsinstitut Psychotherapie, sagen wir mal für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie an und beginnt ihre Ausbildung. Die dauert auf das Studium drauf nochmal ungefähr 5-6 Jahre im Schnitt und läuft so ab, dass sie verschiedene Passagen absolviert. Sie muss in der Klinik arbeiten und dann irgendwann muss sie Ausbildungsfälle unter Supervision behandeln. Das heißt, sie hat eigene Patienten und ein Supervisor bespricht mit ihr immer den Fortschritt in diesen Behandlungen. Nach dieser Ausbildungszeit schließt sie ab, wird approbiert und kann sich dann, wenn sie einen Kassensitz findet, niederlassen als Psychotherapeutin und dort über die gesetzlichen Krankenversicherungen Patienten empfangen. An diesem alten System gab es aber sehr viel Kritik.
Warum?
Weil die Auszubildenden, zumindest wenn es Psychologinnen waren, trotz abgeschlossenem Studium während dieser Ausbildung formal den Status einer Praktikantin oder eines Praktikanten hatten. Und das bedeutet, dass sie nicht nach Tarif bezahlt werden müssen, sondern die Ausbildungsbedingungen extrem prekär waren.
Das heißt also, man hat ein nach 5 bis 6 Jahren abgeschlossenes, vollwertiges Studium, wird aber am Ende dann bezahlt, als ob man eigentlich gar kein Studium gemacht hätte.
Eine entscheidende Frage in diesem alten System war, an was für eine Art von Ausbildungsbetrieb man ist. Es gab ganz unterschiedliche Arten von Ausbildungsinstituten und wie sie geführt wurden. Also wir beide haben ein Ausbildungsinstitut, unsere Ausbildung gemacht, das sehr von der Ehrenamtlichkeit geprägt war. Also wo es jetzt nicht so ein Großbetrieb ist, sondern eher ein bisschen eine familiäre Struktur hat und wo es wenig um jetzt Erwirtschaften von Gewinnen ging. Um das alte System zu verstehen, ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass eine Ausbildungsbehandlung, also wenn ein Auszubildender einen Patienten im Rahmen der Ausbildung behandelt, in der Regel genauso honoriert wird von den Krankenkassen wie eine reguläre Therapie. Das heißt, aktuell, wenn ein Auszubildender eine Stunde Psychotherapie mit einem Patienten macht, wird das von den Krankenkassen mit etwa 120 Euro bezahlt. Und diese 120 Euro bekommt erstmal das Ausbildungsinstitut. Und dann kann das Ausbildungsinstitut je nach Vertrag, das es geschlossen hat, entscheiden, wie viel von diesen 120 Euro gibt es den Auszubildenden zurück. Da gibt es bis heute erhebliche Unterschiede. Manche Institute zahlen 30% zurück, andere Institute, so war es bei uns, um die 90%. Also durch diese hohe Beteiligung an den Honoraren konnten wir dann etwa unsere eigene Selbsterfahrung, Lehranalyse bestreiten. Man kann das nicht so pauschalisieren, es gibt sehr unterschiedliche Ausbildungsmodelle. Letztlich zumindest besteht die Möglichkeit für ein Ausbildungsinstitut, hier also ein richtiger gewinnorientierter Wirtschaftsbetrieb zu werden, indem man die Ausbildungskosten möglichst gering hält, möglichst schnell viel billig pauschal macht und gleichzeitig möglichst viel von dem Honorar einbehält. Man kann das dann zum Teil sehen, das sind dann manche Ausbildungsinstitute auch GmbHs und man kann im Handelsregister dann schauen, wie viel Gewinn ein Ausbildungsinstitut in dem letzten Jahr gemacht hat. Der Vorteil umgekehrt war, dass das alte System den Auszubildenden und den Instituten recht viel Freiheit gelassen hat in der Gestaltung der Ausbildung. Also sowohl die Möglichkeit zu einem ausbeuterischen Wirtschaftsbetrieb, als auch die Möglichkeit zu einem Entwicklungsraum, in dem jeder Ausbildungsteilnehmer in seinem Tempo seine therapeutische Identität und seine beruflichen Fähigkeiten entwickeln konnte.
An der Stelle sieht man vielleicht auch schon eine unterschiedliche Auffassung vom Beruf. Also zum einen eine Ausbildung als eine Dienstleistung zu verstehen, die dann vielleicht nicht so stark in die eigene Persönlichkeit hineinwächst, aber einem Kompetenzen vermittelt. Oder versteht man Ausbildung als sozusagen Lehrjahre, die ja dann auch persönlichkeitsprägend sein können? Also wo man etwas entwickelt, was man vielleicht als eine psychotherapeutische Haltung bezeichnen kann, die dann auch durchaus in die eigene Identität eingewoben wird.
Und natürlich auch einen Anspruch auf die eigene Identität erhebt.
Also das Ganze ist ja jetzt ganz grob. Es gibt natürlich viele weitere kleine Details, die wir mal hier überspringen. Was du jetzt beschrieben hast, ist ja das alte System, was bis heute auch noch gilt. Wo finden denn diese Veränderungen jetzt statt?
Es gab im Jahr 2020 eine Reform, die vor allem diesen Ausbildungsweg für Psychologinnen betroffen hat. Man wollte etwas an den Bedingungen dieser Ausbildung verbessern und das ging nur, wenn man etwas am Status dieser ganzen Abschlüsse verändert. Ich werde mich da jetzt nicht auf Details einlassen. Was das Ergebnis des Ganzen war, ist, dass es einen neuen Studiengang Psychotherapie gibt, mit dem Psychotherapeutinnen mit einer Approbation abschließen können. Letztlich handelt es sich um eine Art Gleichstellung von Medizinstudium und Psychotherapiestudium. Ich weiß nicht, wie weit die Leute da eingedacht sind. Wenn man das Medizinstudium abgeschlossen hat, ist man approbiert und macht dann eine Weiterbildung zum Facharzt und ist dann Assistenzarzt. Genauso ist man jetzt als Psychotherapeut approbiert und macht dann eine Weiterbildung zum Fachpsychotherapeuten. Also so ist ungefähr diese Konstruktion. Das führt deshalb zu einer gravierenden Veränderung im System, weil letztlich approbierte Psychotherapeutinnen nach Abschluss dieses Studiums nicht mehr als Praktikanten behandelt werden können, sondern von diesen Ausbildungsinstituten fest nach Tarif angestellt werden müssen.
Klingt ja jetzt erstmal gut, aber warum machen wir dann jetzt diese Folge?
Ja, es klingt wirklich gut. Der Gesetzgeber hat nur eine einzige Sache vergessen, nämlich, dass es für diese ganze Reform auch Geld braucht. Also man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel ein Ausbildungsinstitut, das 50 Auszubildende hat, trägt kein großes wirtschaftliches Risiko, weil es seine Auszubildenden nur bezahlt, wenn diese auch eine Stunde abrechnen und leisten.
Man kann also sagen, das wirtschaftliche Risiko liegt bei den Auszubildenden und die sind selbst dafür verantwortlich zu schauen, dass sie genügend Stunden ableisten, um ihren Lebensunterhalt zu bezahlen. Dafür kann man aber auch auf der anderen Seite auch sagen, geht damit eine gewisse Freiheit einher, weil man sich ja selbst zurechtlegen kann, wie viele Stunden das sein müssen, damit ich mir mein Leben finanzieren kann.
Aus diesen 50, sag ich mal, freischwebenden, freiberuflichen Satelliten werden jetzt mit der neuen Reform prinzipiell 50 festangestellte, nach Tarif bezahlte Psychotherapeutinnen. Das heißt, das Ausbildungsinstitut verwandelt sich in ein mittelständisches Unternehmen. Also während vorher jeder Kandidat sozusagen sein eigener Geschäftsführer war, braucht es jetzt einen zentralen Geschäftsführer, eine Lohnbuchhaltung und alles, was so dazugehört. Also letztlich einen komplexen Wirtschaftsbetrieb, der sich natürlich nicht mehr irgendwie durch ehrenamtliches Engagement oder ähnliches halten lässt. Und das kostet Geld, aber dieses Geld wird von gesetzgeberischer Seite nicht zur Verfügung gestellt.
Das hört sich ja erstmal komisch an, warum kostet das Geld? Also warum refinanziert sich jemand, der in der Weiterbildung dann sich befindet, sich gewissermaßen nicht selber durch das, was er erwirtschaftet?
Es gibt Gutachten, die das genau berechnet haben und aus denen man ersieht, dass letztlich vielleicht das, was Auszubildende selber erwirtschaften, indem sie Patienten behandeln in der Ausbildung, zur Refinanzierung ihres eigenen Gehalts reicht, aber nicht zur Refinanzierung des ganzen Betriebs, also von der Sekretärin bis zum Geschäftsführer. Außer es handelt sich wirklich um einen hoch durchökonomisierten, auf Profitmaximierung durchgetrimmten Großbetrieb, der sozusagen die maximale Leistung aus allen Beteiligten rauspresst. Na, dann könnte es vielleicht funktionieren. Wir werden gleich auf diesen Punkt nochmal kommen. Die aktuelle Folge ist jetzt aber nicht bislang, dass sich diese Ausbildungsinstitute in irgendwelche Haifischunternehmen verwandeln, sondern dass die Ausbildungsinstitute einfach diese Ausbildung nicht mehr anbieten. Also nehmen wir das Beispiel eines Instituts mit bislang 50 Auszubildenden. Das Institut entscheidet sich vielleicht dann lieber nur erstmal 10 zu nehmen oder 5, weil für das andere das wirtschaftliche Risiko zu hoch ist. Und Institute, die bislang vielleicht 5 oder 10 Auszubildende haben, entscheiden sich dafür, gar nicht das anzubieten, weil der Aufwand, so einen Wirtschaftsbetrieb in Gang zu halten, zu hoch ist. Das heißt letztlich, und das beobachten wir gerade, sieht man, dass die Zahl der Ausbildungsplätze für Psychotherapeutinnen drastisch sinkt.
Also es gibt so eine Art Institutensterben.
Ja, so kann man das beschreiben.
Warum ist das für die Gesellschaft relevant?
Naja, weil es letztlich bedeutet, dass zumindest aktuell kaum psychotherapeutischer Nachwuchs nachrückt. Also die aktuelle Situation ist so, dass jetzt einige junge Menschen dieses Studium Psychotherapie abgeschlossen haben, aber in diesem Berufsweg nicht mehr weiterkommen, weil es keine Plätze zur Weiterbildung oder Ausbildung zum Psychotherapeuten gibt. Das heißt, es ist quasi wie lauter Assistenzärzte, die nicht sich zum Facharzt weiterbilden können und damit quasi auf diesem Berufsweg in einen Stau geraten, was natürlich hochproblematisch ist. Und uns werden dann in einigen Jahren, wenn das sich nichts daran ändert, irgendwann die Therapeuten fehlen, die die ganze Versorgung leisten können.
Ich bereue jetzt, dass ich gerade meine dritte Tasse Kaffee getrunken habe, weil der Puls entsprechend steigt.
Jetzt könnte man ja überlegen, es gibt viele Proteste aktuell dagegen, kann jeder in seiner Stadt gucken. Das ist jetzt einfach vergessen worden von gesetzgeberischer Seite, dass es ja auch Geld braucht. Aber man merkt, dass es ja da schon auch Widerstände gibt, die Überzeugung, das sollten Institute doch irgendwie schon stemmen können. Und man könnte überlegen, ob in dem ganzen System es nicht so angedacht ist, dass letztlich dieses Ökonomisierungsmodell, was wir angedeutet haben, gemeint ist. Man kennt ja dasselbe Prinzip von Augenarzt- oder Zahnarztpraxen, wo bestimmte ökonomische Akteure, Supermarktketten und ähnliches, großflächig Praxen einkaufen und die zu Großbetrieben zusammenfassen und daraus dann eben einen wirtschaftlichen Gewinn zu schlagen. Genauso könnte man sich vorstellen, dass jetzt ein Großinvestor einsteigt, alle möglichen Institute aufkauft und daraus einen Großbetrieb macht, der sich trotz dieser prekären Bedingungen irgendwie noch lohnt.
Mit Großinvestor denkst du ja übrigens, das muss man ja auch nochmal sagen, an Leute, die eigentlich per se mit Psychotherapie gar nicht unbedingt etwas zu tun haben. Also das könnte auch ein großer Online-Versandhändler sein oder eine große Supermarktkette.
Also gibt es da Psychotherapie vielleicht bald in der Tiefkühltruhe?
Wie auch immer es genau dann ist, die Weiterbildungsbetriebe kommen unter einen enormen Kostendruck. Was wahrscheinlich ist, ist, dass die Ausbildungsangebote möglichst billig sein sollen, günstige Ausbildungsleistungen.
Also zum Beispiel möglichst große Seminare und möglichst wenig individuelle Betreuung.
Ja, also das ist die eine Seite, ne? Minimale Ausbildungsangebote. Auf der anderen Seite soll der Ertrag maximiert werden. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass die Leute, die in Weiterbildung sind, so viele Behandlungen wie nur möglich durchführen sollen. Und Behandlungen, die möglichst ertragreich für das Institut sind.
Ja, und da kommt eine Differenz ins Spiel, nämlich dass Kurzzeitbehandlungen von den Kassen besser vergütet werden als Langzeitbehandlungen. Und dieses Prinzip, zumindest wie man die aktuellen Koalitionsverhandlungen und die Papiere, die da entstehen, lesen kann, weiter gefördert werden soll.
Um das nochmal zu betonen, ich bekomme als Psychotherapeutin einen Bonus auf die ersten 10 Behandlungsstunden. Ich verdiene also mehr, wenn ich 2 Personen a 10 Stunden behandle, als wenn ich ein und dieselbe Person 20 Stunden lang behandle.
Ich glaube, in der Praxis jetzt als niedergelassener Psychotherapeut spielt das keine große Rolle, aber natürlich als ein größerer Wirtschaftsbetrieb kann das natürlich schon eine große Rolle spielen.
Es handelt sich dabei immerhin um 15% mehr, die man verdienen kann.
Ja, ich hoffe, wir haben euch jetzt erstmal nicht erschlagen mit diesen ganzen Fakten, die aber für uns sehr wichtig sind mitzuteilen, weil sie einen erheblichen Wandel bewirken könnten in der psychotherapeutischen Landschaft. Es ist nicht nur eine Frage der Ausbildung, um die es hierbei geht, bei dieser Reform, sondern diese neu geschaffenen Ausbildungswirtschaftsbetriebe, wie man sie auch immer nennen soll, werden, auch das ist Teil der Reform, Teil der Versorgungsstruktur einer Region. Das heißt, es wird zunehmend wahrscheinlicher, dass wenn ein Mensch eine psychische Erkrankung hat, dass er an ein solches Institut kommen wird und dort seine Behandlung bekommt. Und weniger, ich glaube, die Tendenz geht weg von so einzelnen Praxen hin zu solcher Art von Zentren, an denen dann vielleicht viele jüngere Therapeuten sind, an denen vor allem diese Ökonomisierungslogik herrscht. Zumindest wäre das ein Szenario. Es ist politisch ja noch offen im Augenblick, in welche Richtung es geht.
Was also unter enormen Druck geraten könnte, ist dieses System der Lehrjahre, wo es Zeit und Raum geben kann, eine persönlich-berufliche Entwicklung zu vollziehen. Und letztlich wird dieses System auch den Patientinnen und Patienten begegnen, die gewissermaßen mit den Therapeutinnen und Therapeuten unter den Druck dieser ökonomischen Zwänge geraten.
Ja, wie es so schön bei Theodor W. Adorno heißt, where everything is bad, you must know the worst. Kommen wir nochmal, das haben wir natürlich jetzt auch schon angefangen, zu diesem zweiten Aspekt der Veränderungen, die gerade im System Psychotherapie stattfinden, nämlich die Art von Therapie, die Patienten, Betroffene in Zukunft begegnen könnte. Auch hier gab es einige Reformen. Vielleicht magst du nochmal kurz sagen, wie läuft es aktuell ab, wenn jemand mit einem psychischen Leiden eine Therapie aufsucht und was soll sich künftig ändern?
Also, wenn man das Gefühl hat, man braucht eine Psychotherapie, kann man sich natürlich an den Hausarzt wenden oder an Ambulanzen. Man kann aber auch direkt Psychotherapeuten kontaktieren und dann sogenannte Sprechstunden vereinbaren, in denen man dann gemeinsam sondiert, ob und welche Therapie man braucht. Man kann dann entweder eine Kurzzeittherapie beantragen, für die es eine formale Genehmigung von den Krankenkassen bedarf, oder auch eine Langzeittherapie beantragen, die begutachtet werden muss. Wenn eine Therapie also länger als 24 Stunden braucht, dann muss man einen Gutachtenbericht schreiben, was dann von einem Gutachter bewertet wird und kann dann je nach Therapieform zwischen 48 bis circa 300 Stunden genehmigt bekommen.
Was ist denn das Problem an diesem bisherigen System?
Das Problem ist, dass die Versorgung nicht ausreicht. Also es gibt zu viele Patienten auf zu wenig Therapeuten. Wobei man auch gleich dazu sagen muss, dass es keinen Mangel an Therapeuten gibt, also noch nicht, sondern einen Mangel an Zulassungen. Zulassung bedeutet, dass ich als Psychotherapeut mir zunächst einen Kassensitz kaufen muss. Ich kann also nicht, wenn ich mit meiner Ausbildung bin, sozusagen einen Raum mieten und sagen, ich biete jetzt Psychotherapie an, sondern brauche einen Kassensitz, zumindest wenn ich über die gesetzliche Krankenkasse abrechnen möchte. Diese Kassensitzzulassungen sind aber beschränkt. Es gibt also nur eine bestimmte Anzahl an Kassensitzen für viel mehr Therapeuten. Und die Politik möchte diese Anzahl der verfügbaren Kassensitze auch nicht erhöhen.
Ja, es gab hier mal eine Aussage des ehemaligen Gesundheitsministers Spahn, der übrigens auch diese Reform, von der wir gesprochen haben, beschlossen hat, dass je mehr Kassensitze in einer Region existieren, desto öfter sind Leute auch psychisch krank. Also, dass sozusagen das Angebot den Bedarf anheizt und man deswegen aufpassen sollte, nicht zu viel Kassensitze anzubieten. Eine interessante Logik, sage ich mal.
Man kann jetzt aber schon auch umgekehrt argumentieren, ob es nicht auch sinnvoll ist, wirklich auf Effizienz zu achten. Psychotherapie ist ja etwas, was zum Teil auch die Solidargemeinschaft trägt. Und man kann ja schon sagen, dass es etwas ist, was teuer ist, psychotherapeutische Leistungen viel kosten. Und es ist dabei nicht berechtigt zu schauen, dass Psychotherapie möglichst effizient ist. Also zum Beispiel möglichst vielen Psychotherapie zu bieten, dafür vielleicht ein bisschen weniger als wenigen lange therapeutische Behandlungen.
Man könnte dem ja auch beifügen, dass viele Menschen keine Langzeittherapie benötigen, sondern auch mit einer Kurzzeittherapie gut bedient sind. Diejenigen, die aber von einer Kürzung bei Langzeittherapien am meisten betroffen wären, wären schon Patienten mit eher chronifizierten, komplexen oder komorbiden Störungsbildern. Vielleicht, um auf deinen Einwand zu antworten, könnte man ja einfach Zahlen nochmal heranziehen. Die aktuellen Zahlen stammen aus den Jahren 2019, 2021, also zum Teil noch vor der Pandemie. Und dort sieht man, dass psychische Erkrankungen Gesundheitskosten in Höhe von 60 Milliarden Euro im Jahr erzeugen. Das sind ungefähr 13% aller Gesundheitskosten. Von diesen 60 Milliarden fällt aber nur ein sehr kleiner Anteil auf ambulante Psychotherapie. Also ungefähr 5% oder 3 Milliarden Euro im Jahr sind die Gesundheitskosten, die durch ambulante Psychotherapie verursacht werden. Das heißt, die meisten Kosten, die psychische Erkrankungen für die Solidargemeinschaft verursachen, entfallen fast die Hälfte auf stationäre Behandlungen, Reha, Krankentagegeld, Medikamente. Was dabei gar nicht eingerechnet ist, sind gesellschaftliche Folgekosten, also Arbeitslosigkeit, familiäre Probleme und Ähnliches. Das heißt, 3 Milliarden ist letztlich das Geld, was die Gesellschaft im Jahr für ambulante Psychotherapie ausgibt. Das ist natürlich viel Geld, aber wenn ich mal überlege, was sonst so für Geld ausgegeben wird, könnte man schon argumentieren, so würde ich ein Wahlplakat gestalten, vielleicht einfach mal zu verdoppeln, also 6 Milliarden daraus zu machen. Gerade weil man aus unterschiedlichen Studien weiß, dass jeder Euro, den man in ambulante Psychotherapie investiert, an gesparten Folgekosten das Doppelte oder das Dreifache der Gesellschaft wiederum einbringt. Also letztlich auf lange Sicht spart man Kosten, wenn man psychische Erkrankungen ambulant, das heißt ja oft auch mit einem präventiven Moment, behandelt.
Und da sind ja noch gar nicht die, würde ich jetzt sagen, die transgenerationalen Benefits mit einberechnet. Also das bezieht sich ja wirklich dann immer nur auf eine Person und ihr eigenes Leben, aber wie viel sie dann auch vielleicht, also verhindert wird, dadurch, dass man seine Traumata oder was auch immer nicht an die nächste Generation weitergibt, das ist da noch gar nicht mit berücksichtigt.
Oder man könnte auch argumentieren, letztlich, wenn man eine stationäre Behandlung verhindert, dadurch, dass jemand gut therapeutisch angebunden ist. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass ein Tag stationäre Behandlung aufgrund einer psychischen Erkrankung zwischen 500 bis 1000 Euro kostet. Das heißt, wenn eine Person, was üblich ist, 8 Wochen, 12 Wochen in einer stationären Behandlung ist, erzeugt es Kosten wie eine hochfrequente Psychoanalyse über 3-4 Jahre, um das mal als Vergleich zu haben. Also ich glaube, das Argument, dass es unwahrscheinlich teuer wäre, jetzt ambulante Psychotherapie auszubauen oder sich nicht lohnen würde, das kann man eigentlich statistisch so nicht halten. Also eigentlich ist hier eine Win-Win-Situation. Mhm. Geld in Psychotherapie zu investieren, erspart der Gesellschaft auch Folgekosten, ist auch ökonomisch sinnvoll. Es ist schade, dass das politisch nicht erkannt wird, sondern lieber ein riesiger bürokratischer Apparat aufgebaut wird, um zu kontrollieren, dass bloß nicht zu lange Behandlungen stattfinden oder zu viel Psychotherapie genehmigt wird.
Ich hatte jetzt ja eben beschrieben, wie eine Psychotherapie bzw. deren Beantragung bislang abläuft. Also man geht in die Sprechstunde, man beantragt eine Kurzzeittherapie, danach über Gutachterverfahren gegebenenfalls eine Langzeittherapie. Was sind denn jetzt für Veränderungen geplant?
Die zentrale Veränderung bezieht sich auf dieses sogenannte Gutachterverfahren. Das hört sich jetzt wieder so nach politischem Klein-Klein an, aber das hat eminente Folgen für das, wie Psychotherapie in Zukunft angeboten werden könnte. Das Gutachterverfahren hat nämlich eine entscheidende Bedeutung für psychotherapeutische Prozesse, nämlich geht mit dem Gutachterverfahren eine sogenannte Vorabwirtschaftlichkeitsprüfung ein. Das ist ein sehr deutsches Wort. Sagt nichts weiter als dass, wenn der Gutachter das genehmigt hat, die Stunden, dann kann die Krankenkasse nachträglich kein Geld mehr zurückfordern, egal ob die Therapie erfolgreich verläuft oder nicht. Das heißt, vorab ist es genehmigt. Wenn man zum Beispiel 300 Stunden genehmigt bekommt, dann darf man die auch verwenden und der therapeutische Prozess ist offen. Dieses Gutachtersystem soll abgeschafft werden und durch ein sogenanntes Evaluationssystem ersetzt werden. Das heißt, Patienten sollen Fragebögen bekommen, in denen sie im Verlauf der Behandlung ankreuzen, wie sich ihre Symptomatik entwickelt. Und jetzt gibt's hier sehr unterschiedliche Ideen, das ist gerade sehr in der Diskussion. Eine Idee ist, die Frage der zu genehmigenden Stunden an die Entwicklung der Symptomatik zu koppeln. Das heißt, jemand macht 10 Stunden Therapie, kreuzt dann einen Fragebogen an und der Fragebogen ergibt, die Person leidet noch ausreichend, dann genehmigt man nochmal ein weiteres Kontingent, nochmal 10 Stunden Therapie. Leidet die Person allerdings zu viel, könnte das bedeuten, dass die Therapie auch nicht fortgesetzt werden darf, weil das ja zeigt, dass die Therapie gar nicht wirkt, weil nach 10 Stunden sollte ja eigentlich schon eine Verbesserung da sein. Das heißt, es hängt von dem Ergebnis dieses Fragebogens ab, in welcher Form oder ob die Therapie überhaupt fortgesetzt werden kann. Letztlich droht mit diesem neuen System die sogenannte Vorabwirtschaftlichkeitsprüfung auch zu fallen. Das bedeutet, dass Patienten eine Therapie machen, zum Beispiel eine Langzeittherapie. Am Ende der Therapie kommt per Evaluationsbogen heraus, das hat gar nicht so viel gebracht, die Therapie, die war nicht effizient. Und die Krankenkasse bekommen das Recht, Geld von den Psychotherapeuten zurückzufordern. Das wäre das Extrembeispiel, eine Regressforderung zu machen. So ist es aktuell in Kliniken. Also in Kliniken wird alles genau nach einem Behandlungsverlauf geprüft von einem medizinischen Prüfdienst, der dann sagen kann, der Patient wurde 10 Tage zu lange in der Klinik behalten. Diese 10 Tage Krankenkosten übernehmen wir als Krankenkasse nicht. Da bleibt die Klinik drauf sitzen oder muss sie zurückerstatten. Also dieses System könnte auch für Psychotherapeuten eingeführt werden.
Man kann sich ja vielleicht vorstellen, dass es dazu eine gehörige Portion Bürokratie und bürokratischem Aufwands bedarf, um diese ganzen Überprüfungen umzusetzen. Ganz mal abgesehen davon, dass Psychotherapeuten ständig mit Dokumentationen und Ähnlichem beschäftigt sein werden, neben dem, was man sowieso schon machen muss. Also so viel vielleicht zur Kostenersparnis.
Ein solches System hätte, glaube ich, 2 Folgen. Die erste Folge wäre, dass Psychotherapeuten keine Langzeittherapien mehr anbieten werden. Weil wenn ich mir nicht sicher sein kann, ob ich jetzt, wenn ich 100 Stunden behandle, am Schluss 10.000 Euro an die Krankenkasse zurückzahlen muss, werden Therapeuten das Risiko scheuen, solche Behandlungen einzugehen und sich lieber auf kurze Behandlungen konzentrieren, von denen relativ sicher ist, dass man sie nicht zurückerstatten muss. Die zweite Folge könnte sein, dass Therapeuten dazu neigen werden, weniger schwere Fälle zu nehmen, weil ein Fall, bei dem zum Beispiel eine Depression jetzt eher akut aufgrund eines Trauerfalls aufgetreten ist, nicht so chronifiziert, die Aussicht hat, dass er relativ schnell und gut behandelt werden kann. Hingegen eine chronische Depression, es in zum Beispiel 50% der Fälle von Therapien keine signifikanten Verbesserungen gibt. Also es gäbe ein Motiv, eher Patienten zu nehmen, bei denen eine schnelle Verbesserung möglich oder in Aussicht steht, und eher weniger Patienten zu nehmen, bei denen diese Verbesserung nicht so sicher ist. Und das bedeutet also weniger Patienten mit schwereren, komplexeren Störungsbildern.
Ein anderer Punkt finde ich noch bei diesen Evaluationen, der problematisch ist, der gerade psychodynamische Verfahren betrifft, aber eigentlich auch alle anderen. Es kann nämlich sein, dass im Verlaufe einer Therapie Symptome sich erst einmal verschlechtern. Das kann einfach damit zu tun haben, dass es bei manchen Personen so ist, dass sie ihr ganzes Leben lang versucht haben, bestimmte Konfliktthemen wegzudrängen, von sich fernzuhalten, in einer Therapie dann aber damit in Berührung kommen. Und das kann erstmal für eine gewisse Zeit dazu führen, dass die Symptome eben stärker werden. Wenn dies jetzt in einem Fragebogen erfasst wird, sieht es ja aber erstmal von außen so aus, als ob die Behandlung schlechter läuft. Also als ob die Behandlung dazu führen würde, dass es der Person schlechter geht. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, das ist etwas, was in England passiert, dass die Patienten von Therapeuten instruiert werden, wie sie diese Evaluationsfragebögen ausfüllen sollen, damit die Therapie weiter gewährleistet ist.
Womit man letztlich korrupte Daten produziert, weil es keine freie Antwort ist, sondern es Interessen gibt, die den Fragebogen so oder so auszufüllen. Man könnte jetzt meinen, es wäre ja besonders sinnvoll, für so ein Evaluationssystem auch wirklich Psychotherapieforscher, die auch sich mit den speziellen Verfahren auskennen, zu Rate zu ziehen. Tatsächlich wird aber dieser Fragebogen von einem privatwirtschaftlichen Institut erstellt, das auch nicht ganz transparent macht, nach welchen Grundsätzen. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, dann sind wir fertig. Ich weiß nicht, ob es noch jemand
erträgt es noch jemand?
Soll anhand dieser Evaluationsfragebögen ein Ranking-System geschaffen werden, in dem die ganzen Psychotherapiepraxen miteinander verglichen werden. Also man sieht jetzt, Praxis Lötz ist in dem oberen Drittel, aber Praxis Müller ist jetzt gerade in der Abstiegszone. Und das ist noch nicht ganz klar, was daraus folgen soll, ob es dann finanzielle Sanktionen, zumindest Nachschulungen oder irgendwelche Strafsitzungen geben soll für die Therapeuten, die jetzt irgendwie schlechter abschneiden als andere Vergleichstherapeuten.
Warum ist das problematisch? Warum ist es nicht vielleicht sinnvoll zu selektieren zwischen Therapeuten, die sehr gute Erfolge erzielen und welchen, die vielleicht tatsächlich auch Schwierigkeiten haben, da ja Entwicklung zu ermöglichen?
Ja, wie immer mit solchen bürokratischen Vorstellungen ist die Fantasie gut. Also man möchte irgendwie Menschen oder Kollegen, die jetzt irgendwie vielleicht Schwierigkeiten haben, fördern und andere belohnen, die besonders gut arbeiten. Aber was man letztlich erzeugt, ist, dass Menschen nicht möglichst gut arbeiten, sondern das Evaluationssystem optimieren. Das heißt, sich so verhalten, dass sie möglichst gut in der Evaluation abschneiden. Aber wie man in der Evaluation abschneidet, ist nicht unbedingt das, wie man in der Realität auch tatsächlich ist. Das heißt zum Beispiel wieder, keine schweren Fälle nehmen, sich auf Fälle spezialisieren, von denen man sehr gute Erfolgsquoten haben kann, vielleicht Patienten noch instruieren, was auch immer es für 1000 Möglichkeiten gibt, dieses System zu hacken, damit ich möglichst weit oben im Ranking lande. Also man bringt Leute dazu, das Evaluationssystem zu optimieren, nicht ihre Therapien.
Also vielleicht nicht schwere Behandlungsfälle zu nehmen, aber auch eventuell sein Sprechen anzupassen. Es können ja manche Wahrheiten sehr unbequem sein und erstmal sehr schmerzhaft sein und entsprechende Reaktionen erzeugen. Wenn ich aber jetzt Angst habe, dass diese Reaktion wiederum negativ auf mich zurückfällt, werde ich sie mir vielleicht verkneifen. Oder meine Therapie so anpassen, dass sie möglichst gute Evaluationen bekommt.
Ich glaube, in einem solchen System wäre das Arbeiten in Langzeittherapien schwierig, was nicht bedeutet, dass keine Langzeittherapien mehr gemacht würden, sondern sie würden privatisiert. Also die Patienten, die sich's dann leisten können, würden vielleicht eine privat zahlen und die Patienten, die sich's nicht leisten können, für die ist die Therapie dann nach dieser begrenzten Stundenzahl zu Ende. Ich glaube, wichtig dabei ist, immer wieder auch auf die Forschung zu verweisen, die letztlich zeigt, dass Kurzzeittherapien für einen gewissen Teil von Patienten völlig ausreichend sind, für einen großen Teil gerade von chronisch oder schwerer betroffenen Patienten nicht ausreichend sind. Das bedeutet nicht, dass mit einer Langzeittherapie automatisch eine Besserung garantiert ist, aber die Wahrscheinlichkeit für eine Besserung steigt. Es gab neulich in der Zeit ein langes Interview mit einem Depressionsforscher, der die These in den Raum gestellt hat, dass es für den Erfolg der Therapie keinen Unterschied macht, ob sie eine oder 60 Stunden dauert und dabei auf seine Forschungsergebnisse verwiesen hat, was ich aber aus ganz unterschiedlichen Gründen für hochproblematisch halte. Also die Studien, auf die sich da bezogen wurden, sind sehr ausgewählte Studien, aus denen der größte Teil von Forschung zu Langzeittherapien rausfällt, weil keine sogenannten naturalistischen Studiendesigns überhaupt in diese Analysen eingeschlossen waren. Also nur ganz bestimmte selektierte Studien. Da könnten wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit mal darüber sprechen. Das wollte ich nur sagen für alle, die diesen Artikel gelesen haben. Ich glaube nicht, dass das die Forschung so blande sagt, also dass es für Kurzzeittherapie genau die gleiche Wirksamkeit hat wie für eine Langzeittherapie. Man muss sehr differenzieren, für wen das gilt. Wir haben zu dem Thema ja eine eigene Folge gemacht, Folge 81, wer da nochmal nachhören möchte. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen das Horrorkabinett geplanter Reformen auf die Bühne geführt. Manche Dinge sind tatsächlich so beschlossen, also auch wie die Psychotherapiereform. Andere sind gerade in politischer Auseinandersetzung, also die Frage der Finanzierung, das Gutachterverfahren, andere Dinge. Das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist eine Frage der politischen Auseinandersetzung. Deswegen bringen wir das jetzt hier auch in unserem Podcast, weil es natürlich darauf ankommt, welche Stimmen sich zu Wort melden und an sozusagen zu welcher Seite das Pendel ausschlägt. Das ist ja wie mit allen politischen Dingen, dass sie keine Naturgesetze sind, sondern ja auf menschlichen Entscheidungen beruhen. Vielleicht gehen wir jetzt noch mal einen Schritt zurück und versuchen uns dieser Dimension der gesellschaftlichen oder psychologischen Dimension von solchen politischen Bewegungen zuzuwenden. Was würdest du denn sagen? Was für ein Menschenbild verbindet sich denn mit so einer Art von möglichen Psychotherapie?
Letztlich bedeutet das, dass in solchen Therapien eigentlich wenig Raum bleiben wird für die Fragen nach Sinn und Ursachen von Schwierigkeiten, denen man im Leben begegnet. Also ich würde sagen, Symptomkontrolle ist ja gut, aber die Frage ist ja, ist es schon alles, was psychisches Leiden ausmacht? Man kann sich ja zum Beispiel eine Person vorstellen, die mit Panikattacken in die Psychotherapie kommt. Es kann sein, dass es für die Person hilfreich und ausreichend ist, wenn sie Techniken an die Hand bekommt, wie sie diese Panikattacken kontrollieren kann, dass sie schneller abflauen und vielleicht dann auch irgendwann gar nicht mehr auftreten. Es könnte aber auch sein, dass mit dieser Panik etwas anderes verbunden ist. Und das kann ich nur rausfinden, wenn ich mir diese Frage nach dem Warum auch stellen darf und Raum dafür ist, das zu explorieren. Man findet vielleicht mit der Zeit raus in der Therapie, dass die Panikattacken immer dann auftreten, wenn die Person gerade im Zug sitzt und auf dem Weg zur Arbeit ist. Also dann könnte man diese Verbindung mit der Zeit herstellen. Aha, Arbeit, Zug, Panikattacke. Was hat es damit auf sich? Und dann kann man das weiter explorieren. Dafür braucht man ja weiter Zeit und Raum. Und dann vielleicht herausfinden, dass die Arbeit eigentlich unglücklich macht, aber gleichzeitig mit Vorstellungen verbunden ist, zum Beispiel einen bestimmten sozialen Status aufrechterhalten zu wollen oder Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Man kann sich noch unterschiedliche Szenarien ausdenken, aber ich glaube, was vielleicht da in dem Beispiel mir wichtig ist, ist, dass hier in dem Szenario der Person ein Entwicklungsraum geöffnet wird. Sie kann über das sich selbst verstehen vielleicht ganz andere Lebenswege gehen, sich in einer ganz anderen Art und Weise verstehen, als es ihr möglich gewesen wäre, wenn sie sozusagen in Anführungszeichen nur Techniken an die Hand bekommen hätte, wie sie mit diesen Panikattacken konkret umgeht. Eigentlich kann man sagen, jedes Symptom wirft eine Frage auf. Und wenn man jetzt in einer Gesellschaft ist, die sofort sozusagen diese Frage wieder schließt, die Tür zuwirft und sagt, nein, hier geht's nicht weiter, durch diese Tür gibt es keinen Zugang, verschließt sie eigentlich auch diese Möglichkeiten, etwas Neues hinter dieser Tür zu entdecken.
Wenn man es vielleicht noch mal auf eine gesellschaftliche Ebene wendet, könnte man ja sagen, unbewusst in all diesem Agieren und in dieser eigenartigen Besessenheit, selbst so kleine Räume wie die ambulante Psychotherapie, um jeden Preis zu ökonomisieren und effektivieren, steckt auch ein ganz bestimmter Affekt. Man könnte sagen, vielleicht ist es so etwas wie eine kollektive, unbewusste Angst vor dem, was hinter dieser Tür eigentlich sein könnte. Weil das Leiden eine Dimension unseres Erlebens anzeigt, die wir versuchen, mit dieser Art, wie wir mit uns und der Umwelt und anderen Menschen umgehen, um jeden Preis aussperren wollen. Also wir fürchten uns eigentlich davor, dem Leiden genauer nachzugehen und genauer hinzuhören, was eigentlich dann passiert, wenn wir dem Raum geben. Vielleicht aus einer tiefen Angst, dann könnte alles zusammenbrechen. Ich glaube, wenn man es gesellschaftlich betrachtet, wäre das ja das Potenzial von Psychotherapie. Also einen Raum zu schaffen, in dem man sich mit dieser Frage auf einer individuellen Ebene, aber immerhin auseinandersetzen kann. Ich glaube, dass wir ja alle spüren, dass wir in einem System leben, das an seine Grenzen kommt und das auf diese Art und Weise, wie es betrieben wird, nicht weiter funktionieren kann. Und das Leiden, was in diesem System entsteht, was ganz unterschiedliche Ursachen haben kann, aber ist ja auch so etwas wie eine Chance, also eine Chance, etwas zu verstehen, und anders mit sich selbst und auch anders mit anderen Menschen umzugehen, seinem Umfeld, seinen Kindern und so weiter. Wenn es für diese Reflexion einen Raum gibt, und dieser Raum ist ja eigentlich Psychotherapie, man wendet sich mit seinem Leiden, stellt diese Frage quasi an einen Psychotherapeuten. Und das wäre auf einer individuellen Ebene einen anderen Umgang mit sich und anderen zu finden. Außer die Tür ist sofort zu in der Psychotherapie. Und ich glaube, unsere Gesellschaft, und da steht sie, man muss ja schon fast sagen, unter einem irren Zwang, hat die Neigung, diese erschöpfte Ressource Mensch, genauso wie die erschöpfte Ressource Natur, um jeden Preis noch weiter in ihrer Effizienz zu steigern, noch mehr rauszuholen, noch mehr zu kürzen, noch schneller und versucht das, was eigentlich diese Erschöpfung produziert hat, jetzt noch bis zum letzten Tropfen noch weiter voranzutreiben. Also Drill Baby, aber wirklich auch in psychologischer Hinsicht. In meinen Augen ist das fast so etwas wie eine manische Abwehr, vielleicht gegen solche Gefühle von Zusammenbruch oder Zusammenbruchsängste. Aber in so einer manischen Bewegung stößt man ja irgendwann immer an die Realität, dass etwas auch wirklich bis zum letzten Tropfen erschöpft ist und man auch keinen Tropfen Öl oder sonst irgendwas mehr rausholen kann.
Oder vielleicht auch ein kollektiver Narzissmus, also keine Vorstellung davon zu haben, dass es auch Grenzen gibt.
Also es wäre eigentlich ein Potenzial, ich würde gar nicht sagen von Antworten auf Fragen, weil die kann die Psychoanalyse oder Psychotherapie auch nicht geben, aber sie kann eine Idee zur Verfügung stellen, wie man das Verhältnis zu sich selbst verändern kann, wie man die Angst vor der Veränderung so weit reduzieren kann, dass man über Alternativen nachdenken kann. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein therapeutischer Prozess. Und dass man das nicht versucht, ein bisschen als Orientierung zu nehmen, sondern eigentlich bekämpft gesellschaftlich solche Räume. In der Idee, man würde dadurch die Gesellschaft verbessern. Das Einzige, was dadurch aber anwächst, das sind ja wirklich mythische Gleichnisse, die man da finden kann, ist der bürokratische Apparat, der misstrauisch sich selbst kontrolliert. Vielleicht, um es nochmal pragmatisch zu wenden. Wir wissen noch nicht genau, wie die Änderungen genau aussehen werden. Es ist, wie gesagt, eine politische Auseinandersetzung. Eine Frage kann man aber vielleicht sich überlegen, nämlich wird das denn funktionieren? Also pragmatisch gesprochen, kann man denn auf diese Art und Weise Psychotherapie betreiben? Was hätte das für Folgen?
Also man kann ja dafür vielleicht einen Blick nach England werfen, wo vieles von dem, worüber wir heute gesprochen haben, in einer ähnlichen Weise schon umgesetzt ist. Es gibt einen Autor, Farhad Dalal, der ein wichtiges Buch geschrieben hat, was wirklich sehr lesenswert ist, The CBT Tsunami, also CBT meint Cognitive Behavioral Therapy. Der hat es speziell darauf befasst, aber man kann es auch weiter verstehen.
Es geht da nicht um das Therapieverfahren, sondern wie es benutzt wurde in einer bestimmten politischen Hinsicht.
Und in dem Buch schildert er Studien oder untersucht eben, wie in den 90ern unter Tony Blair mit einer Arbeitsmarktreform auch die Psychotherapie reformiert wurde und welche Konsequenzen das jetzt heute mit sich gebracht hat.
Ich kann es nur ein bisschen schildern, wie der Zugang zur Psychotherapie in Großbritannien aussieht.
Psychotherapie ist auch in England ein Teil des staatlichen Systems. Das heißt, wenn jetzt jemand psychische Beschwerden hat, dann muss er sich zunächst an seinen Hausarzt wenden, der ihn dann wiederum an ein sogenanntes IAPT-Programm weiterverweisen kann. Also das heißt Improving Access to Psychological Therapies. Und dieses IAPT-Programm ist jetzt zum Teil nach Prinzipien, wie wir sie jetzt heute in der Folge dargestellt haben, strukturiert. Man wird in diesem Programm jetzt erstmal diagnostiziert und anhand von der Symptomatik, die man vorbringt, einem bestimmten Rasterprogramm zugeordnet. Also man kann sich das dann vielleicht so vorstellen, man hat eine bestimmte Art von Symptomatik, es kommt dabei raus die Diagnose leichte depressive Episode und dann wird ein bestimmtes standardisiertes Verfahren dir zugewiesen, was im Übrigen fast ausschließlich bedeutet, kognitive Verhaltenstherapie zu machen. In der Regel handelt es sich dabei um ein standardisiertes Programm. Das heißt, die Therapeuten applizieren eine bestimmte Behandlungsmethode auf die Patienten. Das dauert in der Regel oder soll nicht dauern länger als 6 bis 12 Stunden. Das ist das, was dann finanziert wird. Es gibt während dieser 6 bis 12 Behandlungsstunden auch ein fortlaufendes Screening oder Evaluationssystem. Also dort heißt es ein Review-System, wo die Patienten eben die Therapie und auch ihre Therapeuten bewerten müssen. Längere Therapien gibt's eigentlich so gut wie gar nichts, also können genehmigt werden, aber in der Regel, wenn überhaupt, auch nicht sehr viel mehr Stunden.
Es ist ganz interessant nachzulesen in dem Buch, wie das auch politisch mit der Idee eingeführt wurde, dass Menschen, die keine Arbeit haben oder die nicht arbeitsfähig sind, eigentlich unter einem psychischen Problem leiden und man in großen Massen kollektiv Menschen psychotherapeutisch mit diesen Ansätzen behandeln muss, um die Gesellschaft oder um weite Teile der Bevölkerung arbeitsfähig zu machen. Also sozusagen wie Hartz IV mit psychotherapeutischem Zusatz. Das war der leitende Gedanke.
Also der Gedanke ist, kann man vielleicht sagen, zum einen Kosteneffizienz, dass das System evaluiert ist, dass es standardisiert ist und dass es auch evidenzbasiert ist.
Also ein Gesundheitssystem, in der diese Art von ökonomisierter Psychotherapie sehr stark etabliert ist, zumindest als Teil des staatlichen Versorgungssystems. Die Gretchenfrage oder die goldene Frage dabei ist ja erstmal pragmatisch gestellt, das System existiert seit mehreren Jahrzehnten. Hat es denn dazu geführt, dass die Depressionsrate in der Gesellschaft oder die Rate an psychischen Störungen abgenommen oder wenigstens im Vergleich mit anderen Ländern weniger stark zugenommen hat?
Nein. Also wie in anderen Ländern ist die Rate der psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren stark gestiegen. Und soweit wir die Studienlage überblicken konnten, gibt es auch keinen Hinweis darauf, dass die Einführung dieses Systems dazu geführt hätte, dass psychische Erkrankungen in der Gesellschaft besser unter Kontrolle wären. Es hat aber zu etwas anderem geführt, nämlich dass die Depressionsrate unter Psychotherapeuten gestiegen ist. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass zum Teil über 50% der Psychotherapeuten, die in diesem System arbeiten, unter depressiven Symptomen, also vor allem Burnout, leiden. Und sie auch darüber nachdenken, den Beruf zu wechseln.
Was ungewöhnlich ist, weil normalerweise der Beruf des Psychotherapeuten zu den Berufen gehört, an denen die Menschen am meisten Zufriedenheit erleben. Die Gründe, die in diesen Untersuchungen angegeben werden, ist, dass es für die behandelnden Therapeuten belastend ist, so eine Art Fließbandtherapie, also mit einer hohen Zahl von Patienten, auch unter einem hohen Druck und unter einer dauernden Kontrolle von Leistungskennzahlen, also wie schnell verbessern sich deine Therapien, wie bist du im Vergleich mit anderen, der Patient so und so hat der schon sich verbessert, warum braucht er so und so viele Stunden, also dass das einen ungeheuren Druck und auch eine sehr starke Entfremdung von der eigentlichen psychotherapeutischen Tätigkeit bedeutet. Und dass diese Art von standardisierter Behandlung, also ein Programm zu applizieren, ebenfalls eine Entfremdung von der eigentlich bedeutsamen therapeutischen Beziehung bedeutet. Also, dass es wenig Raum gibt, sich auf diese Beziehungsarbeit und die Beziehungsebene einzulassen, obwohl sie eigentlich immer da ist, also natürlich auch in solchen Behandlungen. Und dass das unbefriedigend ist, dem keinen Raum geben zu können und gezwungen zu sein, ein bestimmtes Standardprogramm zu absolvieren. Also man kann wie für andere Berufe eigentlich hier die Frage stellen, ob ein System, das die Helfer und Helferinnen krank macht, wirklich Betroffenen helfen kann. Also ich denke, es geht uns weder darum, so etwas wie Psychotherapieforschung oder Qualitätskontrolle oder auch natürlich eine notwendige Kontrolle von Kosten in Frage zu stellen, sondern einen bestimmten Geist, der sich mit diesen Aspekten verbindet und der hier, glaube ich, die Feder führt.
Ich glaube, man kann gut sehen, dass eine hochökonomisierte Psychotherapie nicht dazu führt, dass auch die Versorgung unbedingt verbessert wird dadurch. Ja. Jetzt kann man ja fast dankbar sein, dass dieses System nicht so reibungslos funktioniert, dass es einen gewissen Widerstand gibt, sich in ein solches System einzuregulieren. Also, dass man gewissermaßen den Human Factor nicht so einfach ausschalten kann.
Nein, ich glaube, das, was als Störrauschen auftaucht, was dann durch alle möglichen Maßnahmen versucht wird, unter Kontrolle zu bringen, wie kann man es noch effizienter machen, eigentlich das ist, was man ausgeblendet hat. Also die Geschichte, die Frage nach dem Sinn, das innere Erleben, das Unbewusste, würde ich als Psychoanalytiker sagen. Und das lässt sich anscheinend nicht 100% unter Kontrolle bringen. Im Gegenteil, wenn man es absolut kontrollieren will, dann dreht es das Verhältnis um und am Schluss ist das ganze System völlig irrational, was so rational angelegt war.
Ich denke, es gibt ja viele Wege nach Rom und es gibt auch, glaube ich, wirklich eine bestimmte Anzahl von Menschen, die ja von etwas Kürzerem profitiert und das ist ja für sich auch genommen wertvoll. Ich glaube, es ist nur wichtig in der ganzen Sache nicht die Menschen außer Acht zu lassen, die einen anderen Weg nach Rom finden müssen und gehen müssen und die leiden natürlich unter einem System enorm. Wenn man jetzt ein System hat, was einem alle anderen Möglichkeiten verstellt und es keinen anderen Zugang zu sich ermöglicht als diesen einen, dann kann das bei manchen Menschen dazu führen, dass sie letztlich in eine Spaltung gezwungen werden. Also nach außen in dieser Art von System aus einer Not mitzumachen, um überhaupt etwas zu haben und sozusagen sich eine Art Maske aufzusetzen und zu sagen, ja, ja, nach 10 Stunden geht's mir gut, weil es muss mir gut gehen. Ich habe sonst danach keine Hilfe mehr, bin sonst völlig allein auf mich gestellt. Aber nach innen dann eben weiter dieses Unglück zu führen und tief unzufrieden mit sich und dem Leben oder den Umständen zu sein und aber auch gleichzeitig nicht zu wissen, wie man dort herausfinden kann. Was ja vielleicht bedeutet, nicht nur auf den Fragebogen zu schauen und auf das, was messbar ist, die Zahlen. Man kann in einem Fragebogen ankreuzen, dass man auf einer Skala von 0 bis 10 8 glücklich ist, aber trotzdem nach innen wirklich kreuzunglücklich sein. Und das kann man letztlich nur erfahren, wenn man mit den Menschen spricht. Wenn man wirklich mit ihnen versucht, in Kontakt zu kommen, auch die Zeit zu geben, sich zu öffnen. Ich glaube, es hat noch eine andere Auswirkung. Ein System, was so wenig Raum für das eigene gibt und wo sich Menschen vielleicht so wenig verstanden fühlen, erzeugt, glaube ich, auch ein besonderes Misstrauen. Also ich glaube, es wäre ein Fehler zu glauben, dass das Bedürfnis des Menschen, verstanden zu werden und gehört zu werden, verschwinden würde, sondern dass es sich andere Wege sucht. Ich glaube, man kann das gut an der Medizin studieren, wo es viele Menschen gibt, die leiden, aber zugleich sich in ihren Fragen unverstanden fühlen und das Gefühl haben, ihre Fragen werden in dieser kurzen Zeit, die da sozusagen beim Arzt da für sie verfügbar ist, finden sie keine Antworten. Und da, wo eine große Unzufriedenheit und ich glaube auch Misstrauen entsteht. Also Misstrauen, dass einem geholfen wird, dass man wirklich
gemeint ist,
dass dann, ne? wirklich gemeint ist, dass einem wirklich Zeit gewidmet wird, damit man gemeinsam herausfinden kann, was eigentlich los ist. Ich glaube, dass die Menschen sich dann alternative Wege suchen. Also zum Beispiel in so etwas wie alternative Medizin. Ich würde aber auch sagen, dass dann es die Stunde für Scharlatanerie geschlagen hat.
Ja, ich glaube auch, dass das Feld, was die Psychologie oder Psychotherapie offen lässt, die Fragen, die unbeantwortet bleiben, letztlich in andere Felder diffundiert und im schlechtesten Sinne dann eben in esoterischen Sektor oder in Scharlatanerie oder noch ganz andere archaische Wege findet. Letztlich, wenn man es psychoanalytisch formuliert, dann ist jeder Affekt, der nicht gehört und dadurch nicht in Verstehen verwandelt wird, bleibt unerlöst und wandelt und wabert so lange herum, bis er einen sogenannten Container gefunden hat. Das ist ein psychoanalytischer Fachbegriff, der sagt, jeder Affekt sucht so etwas wie eine Hülle, wie etwas, was ihn halten und fassen kann. Und das kann das Verstehen, das Teilen mit anderen Menschen sein, es können aber auch Handlungen sein. Also zum Beispiel gewalttätige Handlungen. Ein Hassaffekt braucht den Container Gewalt, wenn es sich nicht in Verstehen auflöst. Nun, Container Gewalt bedeutet, der Affekt sucht irgendein Feld, auf den er letztlich so etwas wie eine Fassung finden kann, die in der Stärke zu ihm selbst passt. Nun, das kann sozusagen das, was dann nicht erlöst wird an Affekten in Therapie oder in anderen Formen des Verstehens, bleibt eine Hypothek für das gesellschaftliche Zusammenleben und eine sehr destruktive Kraft in der Gesellschaft.
Es bleibt das alte Credo, dass das Verdrängte zu Wiederkehr verdammt ist und uns verfolgt als Schatten. Ja, ich glaube, das kann man vielleicht fast als Schlusssatz nehmen. Ich würde gerne aber eine Sache noch einbringen, weil ich glaube, vieles von dem, was wir gesagt haben, auch dazu verleiten kann, ganz hoffnungslos zu werden. Jakob und ich sind im Vorstand an unserem Institut und somit auch mit der Weiterbildungsordnung befasst, vor allem Jakob. Und unser Institut hat beschlossen, angesichts dieser umgreifenden Wandel, die jetzt stattfinden soll, nicht zu resignieren, sondern sich Wege zu suchen, wie das, was wir vertreten und was uns beruflich so am Herzen liegt, bewahren und auch in das neue System übersetzen können. Es gibt dabei natürlich auch einige Schwierigkeiten, aber die Erfahrung zeigt auch, dass wenn einem wirklich was am Herzen liegt, dass es dann meistens auch Wege gibt, wie man es am Leben erhalten und vielleicht sogar auch weiterentwickeln kann.
Das ist doch ein noch schöneres Schlusswort. Wir hoffen, dass die Folge für euch anregend interessant war. Freuen uns, wenn ihr die Folge teilt oder einen Kommentar oder Bewertung hinterlasst. Und natürlich, wenn ihr wieder reinhört bei neuen Themen, die wir euch in der nächsten Zeit gerne hier auf diesem Kanal präsentieren.
Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört.